O lasset uns anbeten den König, den Herrn. Das ist das Lied, das vorletzte, das wir gesungen haben. Und das ist mein Wunsch für den heutigen Gottesdienst, für das, was wir heute da so machen, dass es genau darum geht, dass wir Jesus, den König, den Herrn anbeten, dass wir ihn als König sehen können. Und ich möchte euch den heutigen Bibeltext vorlesen und würde euch dazu bitten, aufzustehen. Und ich möchte nochmal sagen, warum ich das immer wieder bitte, weil was wir jetzt machen, ist, wir hören Jesus reden. Er redet durch sein Wort, er hat es aufschreiben lassen und wir wollen vor ihm stehen. Ihr könnt euch auch gern hinknien, wenn ihr das angemessener findet, dem König gegenüber. Ich werde mal stehen bleiben. Kannst du die erste Folie aktivieren, please? Danke. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte irgendjemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, antwortete Jesus. Habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Amen. Also der aufmerksame Zuleser oder Hörer, der denkt sich jetzt vielleicht, ob wir uns irgendwie so in der Jahreszeit vertan haben, weil das ja eigentlich eine typische Karwochen- oder Sonntag vor Ostersonntag Predigttext-Sache ist. Ich habe den Text nicht irrtümlich gewählt, obwohl ich mir das vielleicht sogar zutrauen würde, dass ich mich so um ein halbes Jahr vertue im Kalenderjahr. Aber das ist nicht der Fall, sondern der Text hat ganz viel mit Jesus als dem König zu tun. Und das ist unser heutiger Titel der Predigt: Jesus, König der Ewigkeit. Was hat er mit Weihnachten und mit der Zeit, in der wir jetzt gerade drin sind, zu tun? Das hoffe ich, das könnt ihr nachher selber beantworten. Bevor ich loslege, möchte ich gern mit Jesus noch reden. Hey Jesus, du bist der König in Ewigkeit. Und in der Perspektive fühle ich mich jetzt so als endlicher Mensch ziemlich überfordert, von dir zu reden. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du sprichst und dass deine Größe, deine Majestät, dass du die in unser Herz reinredest, durch dein Wort. Herr Jesus, damit wir von dir berührt werden, braucht es jedes Mal ein übernatürliches Wunder. Und ich bitte dafür, dass du das heute schenkst. Amen. Wie es der Gerhard so schön immer vormacht, jede Predigt besteht aus 3 Punkten. Und deswegen werde ich das heute auch so machen, wobei diese Punkte auch Unterpunkte haben. Und ich hoffe, ich verliere euch nicht. Deswegen habe ich versucht, das Ganze so ein bisschen aufzulisten, damit ihr da nachfolgen könnt. Jesus, König der Gegenwart, mit dem möchte ich beginnen. Und zwar, wenn wir jetzt diese Begebenheit anschauen, die wir dort gelesen haben, dann ist es vielleicht nicht ganz offensichtlich gewesen, aber es sind immer wieder Stellen drinnen, Bibelzitate, die sich in den Text reingearbeitet sind, die Stellen aus dem Alten Testament zitieren. Und was ich machen möchte, ich möchte diese Bibelstellen aus dem Alten Testament anschauen, weil die in erstaunlicher Weise immer wieder Jesus als den König und den Retter ins Zentrum stellen. Und der erste längere Abschnitt in dem Text ist diese Begebenheit mit dem Esel, wie Jesus dann, also wie die Jünger den Esel holen und wie Jesus dann den Esel verwendet, um nach Jerusalem reinzureiten. Und worauf sich das bezieht, ist ein Zitat oder ein Vers, den der Prophet Zacharia aufgeschrieben hat. Und da steht: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig, auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Was passiert da? Durch dieses Einziehen auf dem Esel erfüllt Jesus eine Prophetie, die hunderte von Jahren im Vorhinaus vom Prophet Zacharia aufgeschrieben worden ist. Und dieses auf dem Esel hereinreiten nach Jerusalem, da sehen wir, siehe, dein König kommt zu dir. Für die Juden war klar, dass wer da auf diesem Esel reinreitet, das muss ein König sein. Aber wie sehen wir, wie Jesus der König auf diesem Esel reinreitet? Gerecht, siegreich, demütig. Das Tier, das man am König gönnen wird, wäre kein Esel. Das wäre ein Pferd. Und Jesus wird auch mal sich eines Pferds bedienen. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, da lesen wir, dass Jesus auf einem weißen Pferd, wenn er wiederkommen wird, reiten wird. Und da steht, dass er der König der Könige, der Herr aller Herren ist. Aber im Moment, in dieser Stelle, kommt Jesus ganz demütig auf dem Esel reingeritten, das Bild für den König, das Bild für den demütigen König. Die nächste Begebenheit ist in diesem Text, wo Jesus die Händler und die Kaufleute aus dem Tempel rausschmeißt. Und auch das ist ein Bezug auf eine Stelle, die der Prophet Jesaja aufgeschrieben hat. Und da steht: Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und das ist ja das, was Jesus auch in der Stelle macht. Er beklagt, dass sie aus dem Tempel, der Bethaus sein soll, dass sie im Prinzip einen Marktplatz gemacht haben. Der Kontext von dieser Stelle im Jesaja ist das kommende Königreich. Und dadurch, dass Jesus in dem Tempel aufräumt, stellt er sich in diese Rolle des kommenden Königs. Auch dadurch macht er seiner Königsherrschaft, also er stellt dadurch auch den Anspruch auf seine Königsherrschaft. Der dritte Punkt ist, indem er heilt. Wir haben gelesen, dass die Tauben, waren es die Tauben oder waren es die Blinden? Einer von beiden. Dass die wieder geheilt werden und dass die Lahmen wieder gehen werden. Auch das ist ein Bezug auf eine Stelle im Jesaja. Und da steht: Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Also auch in dieser Stelle, auf die diese Heilung Bezug nimmt, ist Jesus wieder der kommt und rettet. Und was macht er? Er heilt die ihr Leben lang noch nichts gesehen haben. Er gibt denen Gehör, die nicht hören können. Er verhilft denen dazu, dass sie ihren Körper wieder bewegen können, die lahm sind. Und diese Heilungen hat Jesus im Prinzip an der öffentlichsten Stelle damals in Jerusalem gemacht, direkt beim Tempel, da wo es jeder mitkriegt. Johannes der Täufer, der hat nicht vor langer Zeit, als er im Gefängnis gesessen ist, also vor langer Zeit bezogen auf die Stelle, von der wir jetzt gerade reden, wo Jesus dann in den Tempel nach Jerusalem einzogen ist. Nicht lang davor hat Johannes der Täufer aber Männer zu Jesus geschickt mit der Frage: bist du der Herr, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also Johannes, der in der Wüste gestanden ist, der die Leute getauft hat, der sie zur Umkehr aufgefordert hat, der sitzt jetzt im Gefängnis und auf einmal stellt er sich die Frage: Ist Jesus der, auf den wir gewartet haben? Ist er der König, von dem ich erzählt habe? Und was ist die Antwort, die Jesus ihm zusenden lässt? Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt werden, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Also auf die Frage vom Johannes: Bist du der König? Was ist die Antwort? Er zitiert diese Stelle und sagt: Hey, hör mal zu, schau mal, was passiert. Es werden Blinde sehend werden, es werden Taube wieder hören können, es werden Lahme wieder gehen. Und das genau passiert jetzt. Ich bin der König. Das ist die dritte Stelle, die Königsherrschaft von Jesus hervorstreicht. Und die vierte Stelle: Das nimmt Bezug auf das, wo die Kinder ihn anjubeln und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagen, hey, schau mal, was die da machen. Und Jesus nimmt aber den Lob an. Er nimmt das Lob an. Er nimmt auch das Lob von den Leuten an, die vor ihm die Mäntel auf den Boden legen, als Jesus reinreitet in die Stadt. Auf was bezieht sich dieser Vers? Der bezieht sich auf einen Psalm. Und da schreibt der Psalmist, Herr, unser Herrscher, also wieder der Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Also auch das, dass die Kinder ihn anjubeln, das ist vorhergesagt von dem Psalmisten und das ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Was machen die Hohepriester? Die Hohepriester, die sind nicht dabei, Jesus anzubeten, ihn anzujubeln. Aber Jesus nimmt das Lob der Kinder, er nimmt das Lob der Leute, die vor ihm ihre Mäntel ausbreiten und die Hosanna schreien. Und genauso möchte auch Jesus unser Lob annehmen. Er ist der König, der, wie wir gesehen haben, wo das Alte Testament voll ist damit, dass er der Herrscher ist, dass er angebetet gehört. Und wir stehen heute vor Jesus, vor dem unendlichen Gott, Jesus, König der Ewigkeit. Und wir können sehen, wie schon von Anbeginn er immer wieder als dieser Herrscher und König im Alten Testament skizziert wird. Und wie er selber sich in genau in diesem Ablauf, wie er nach Jerusalem reinzieht, genau eine nach der anderen von diesen Prophezeiungen erfüllen lässt, damit klar wird, dass er der König ist. Und jetzt ist in der Vorbereitung was passiert, was für mich ganz neu war und was mich sehr erstaunt hat und auch ergriffen hat, und ich hoffe, ich kann euch daran teilhaben lassen. Und zwar, wenn man genau die gleiche Begebenheit anschaut, die wir jetzt gerade angeschaut haben im Matthäus-Evangelium, der Johannes hat in seinem Evangelium auch von dem Einzug in Jerusalem berichtet. Und also im Kontext von dieser Einzugsgeschichte schreibt dann der Johannes Folgendes. Und auch das, was jetzt der Johannes schreibt, sind wieder Zitate aus dem Jesaja. Und da schreibt der Johannes, trotz all der Wunder, ich glaube, jetzt hätte ich klicken sollen irgendwo. Genau. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Und wem konnte sich der Herr mit seinem mächtigen Handeln offenbaren? An einer anderen Stelle nennt Jesaja den Grund, warum sie nicht glauben konnten. Der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verschlossen. Daher kommt es, sagt der Herr, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Herzen nichts verstehen und dass sie nicht umkehren, sondern dass ich sie heilen könnte. Sodass ich sie heilen könnte. Jesaja sagt das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Und dieses Zitat ist aus Jesaja 6, dieser berühmten Stelle, wo Gott dem Jesaja einen Blick in den Thronsaal gewährt. Und das, was mich so erstaunt hat, ist, dass dass Johannes da sagt, Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Also Gott, der König, der sich Jesaja offenbart hat, ist Jesus Christus. Das hat mich erstaunt. Obwohl ich es auch gewusst habe, aber nicht so konkret in dieser Stelle. Und weil das so wichtig ist, dass wir Jesus sehen können, deswegen möchte ich euch diese Stelle aus Jesaja vorlesen, Jesaja 6, 1 bis 4. Und ich möchte euch nochmal bitten, aufzustehen, wenn ich es euch vorlese. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphinen. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihren Leib und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Ihr könnt es euch wieder setzen. Johannes sagt über Jesaja, dass Jesaja Jesus gesehen hat. Jesus, der König in Ewigkeit, der auf dem Thron sitzt, dessen Mantel allein schon den ganzen Tempel ausfüllt, von dem die Engel, deren Job ist, ihn anzubeten, die sagen: Heilig, heilig, heilig. Diese Betonung oder diese Wiederholung von etwas ist sprachliches Konstrukt, um was zu betonen. So wie Jesus oft sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Damit sagt er: Ich sag's euch wirklich wahr. Und dieses Heilig an dieser Stelle ist das einzige Mal in der Bibel, dass etwas 3-mal wiederholt wird. Diese Heiligkeit Gottes, die stellt uns der Jesaja davor. Und das ist unser Herr Jesus, der König. Also wir haben zuerst gesehen, Jesus ist der König in der Gegenwart, in wie er in Jerusalem einzieht. Ich bezeichne das jetzt mal als Gegenwart. Jesus ist der König, der schon am Thron gesessen ist, als Jesaja gewährt worden ist, dass er dieses Bild sehen kann. Und Jesus zeigt sich uns auch als König in der Zukunft. Jesus, König der Ewigkeit. Und da möchte ich euch aus der Offenbarung eine Stelle noch vorlesen. Da sagt Jesus, Offenbarung 22, Vers 12 bis 17 ist es. Da sagt Jesus: Ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Keinen Zutritt hingegen aber haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen: Komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: Komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke von dem Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Dieser Teil, den ich da in diese lustige Klammer reingeschrieben habe, den habe ich aus einer anderen Übersetzung genommen, weil es leider die NGÜ nicht genau trifft. Alle anderen übersetzen es in die Richtung, wie es jetzt da ist, und deswegen habe ich diese Übersetzung genommen. Und da steht, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Was heißt das? Jesus sagt, David war der König und er ist die Wurzel von David, dem König, und er ist der Spross von David, dem König. Das heißt, Jesus ist vor David gewesen und Jesus ist der König nach David. Das ist unser Herr, der König in Ewigkeit. Und er regiert jetzt. Meine Frage ist, was bedeutet es für uns, dass Jesus König ist? Wir haben gesehen, dass Jesus als sanftmütiger, demütiger König am Esel nach Jerusalem reingeritten ist. Wir haben gesehen, dass der Saum seines Mantels den ganzen Tempel füllt. Wir haben gesehen, dass er den Säuglingen und Kindern Lob in den Mund legt. Die Hohepriester, die haben ihn nicht erkannt. Aber genauso wie er von den Kindern gelobt werden möchte, möchte er von uns gelobt werden. Er verdient, dass er der König in unserem Leben ist, dass er diesen Stellenwert hat, der dadurch beschrieben ist, dass er schon vor David war, der König, und dass er nach David der König ist. Er ist der König, das Alpha und das Omega. Er ist der König, der eines Tages nimmer auf einem Esel kommt. Jetzt sozusagen dieser demütige Jesus, der uns die Chance gibt, ihm zu begegnen. Er wird einmal kommen als der siegreiche Jesus auf diesem weißen Ross, das in der Offenbarung beschrieben ist. Und dann werden alle Knie sich vor ihm beugen. Ob sie das ursprünglich wollten oder nicht, ob sie ihr Leben ihm schenken wollten oder nicht. Wenn wir Jesus wiedersehen werden, auf diesem Pferd kommend, dann werden sich alle unsere Knie vor ihm beugen. Fragt euch immer wieder, hat Jesus in eurem Leben diesen königlichen Stellenwert? Ist Jesus in eurem Leben der König, der regiert? Ist Jesus der, und nicht nur in eurem Leben, in meinem Leben genauso, ist Jesus der, der unsere Ehre kriegt, der unsere Anbetung kriegt? Oder sind zu viele Sachen, die uns momentan wichtiger sind? Ich möchte euch nur diese Stelle vorlesen, die wir alle so gut kennen, die beschreibt, was Jesus tun hat müssen, um diesen Platz als König an der rechten Seite des Vaters wiederzubekommen. Und da steht im Philipper 2, 6 bis 11, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen. Herr Jesus, mir fehlen die Worte, um das auszudrücken, und mir fehlen die Gefühle und der Verstand, um das nachvollziehen zu können. Aber Herr Jesus, du bist der König. Du bist der, den wir anbeten können und sollen. Du bist der, der das Zentrum ist. Du bist der, der in Ewigkeit war und in Ewigkeit sein wird. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass wir dich mehr so sehen können, weil das die Wahrheit ist. Amen.